frage jetzt mal für einen Freund. Eigentlich schlanker Auftritt. Hat aber um Bauch herum bisschen zu viel Fett. Was kann der junge Mann machen, damit das weniger wird?
Also die meisten Menschen denken jetzt, ein Bauchtraining wird dementsprechend lokal Fett verbrennen, aber ist nicht so. Ein Bauchtraining setzt quasi den Trainingsreiz der Bauchmuskulatur und im besten Fall hypertrophiert die Muskulatur im Bauch, also verdickt sich, aber es hat nichts mit der Fettschicht oder Wasserschicht über den Bauchmuskeln zu tun. Das klappt nicht. Man kann langfristig wirklich nur Kaloriendefizit herstellen und quasi warten, bis das Fett auch da verschwunden ist.
Ich hatte schon Haushaltssachen wie Staubsaugen. Ist das Sport?
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt!
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Auf eine Tasse Tee mit Jörg Dumke. Ich bin zu dick. Ich bin unzufrieden mit meinem Körper. Und wenn du das auch denken solltest über dich, dann bleib bitte am Ball, bleib bitte hier beim Podcast, denn wir wollen heute genau über so etwas sprechen. Jörg, du hast dich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, die sich zu dick fühlen, die übergewichtig sind, die ihre Traumfigur, ihren Traumkörper haben möchten. Und in dem Zuge sprechen wir über Ernährung, über Bewegungsmangel, der häufig auch eine Rolle spielt, auch über ein paar Ernährungsmythen. Und ich freue mich, dass wir hier im Konventgarten bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland zusammengekommen sind. Sag herzlich willkommen bei Tores Tea Time und moin, lieber Jörg.
Hallo Tore.
Das hat schon mal geklappt. Jetzt wollen wir über etwas sprechen, was uns alle beschäftigt, tagtäglich, das ist die Ernährung. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Ja, ich habe klassisch ein Croissant gefrühstückt, etwas Rührei und ich glaube Naturjoghurt mit ein bisschen Obst. Also nichts Besonderes, nicht irgendwie extrem bewusst, einfach Ausnahmesituation, sage ich mal.
Ist das schon das Geheimnis dahinter? Also sich nicht zu versteifen auf, ich muss jetzt gesund, was auch immer gesund ist, das können wir gleich nochmal definieren, ich muss mich jetzt gesund ernähren, ich darf nur noch Proteine, ich darf gar keine Carbs mehr, schon gar keine ungesunden Fette wie in einem Croissant. Ist das schon das Geheimnis?
Nein. Das Geheimnis ist eigentlich eher, wenn man, ich sag mal, Gewicht reduzieren will, also Fett reduzieren will, dass man langfristig ein Kaloriendefizit anhält, also quasi einen Energiemangel herstellt, entweder durch, ich sag mal, weniger Energie durch die Nahrung aufnehmen oder Alltagsaktivität, Sport in mehr Energie verbrennen.
Genau, wir müssen einmal den Begriff Energie schon mal erklären. Energiemangel, das hast du gerade gleichgesetzt mit Kalorienmangel.
Genau.
Also Defizit, ja?
Genau,
ist das richtig?
Ja, richtig.
Also Energie sind Kalorien in dem Fall. Okay, und Ziel ist es, ein Kaloriendefizit, ein Energiedefizit zu erzielen?
Genau.
Woher weiß ich das? Ich habe immer das Gefühl, ich erziele das immer.
Das kann man in der Theorie ausrechnen, ist aber theoretischer Wert. Langfristig sollte man eigentlich Gewicht verlieren, gibt aber auch Situationen wie zum Beispiel Wassereinlagerung durch, ich sag mal bei der Frau, Periode, Menstruation. Jetzt aktuell die Temperaturen draußen, wenn es wärmer wird, kann man Wasser einlagern, je nach Körpertyp. Salz, Haushalt und so weiter. Also es kann ein bisschen verfälscht sein, aber langfristig sollte man in einer Gewichtsreduktion oder Kaloriendefizit eigentlich schon Gewicht verlieren. Das ist eigentlich der beste Beweis. Dann dementsprechend die Hose wird größer, der Gürtel wird weiter.
Alles, was man sicherlich schon das ein oder andere Mal bei sich feststellen durfte. Und dann geht es darum, okay, ich mache eine Diät und bin 6 Wochen später noch nicht vorangekommen. Nur deutlich unglücklicher, weil ich nicht mehr gegessen habe, oder?
Das Thema Diät ist auch mal ganz schlimm. Diät heißt eigentlich immer kurzfristig ein Energiemangel, Gewichtsreduktion. Eigentlich geht es darum, dass man langfristig nachhaltig was schafft. Im Prinzip geht es darum, dass man erstmal guckt, was sind die Ursachen? Weshalb habe ich denn Übergewicht? Kann der Lifestyle sein, können Vorerkrankungen sein, die nicht erkannt werden, kann Stress sein, kann Bewegungsmangel sein, Medikamenteneinnahme, zum Beispiel Antidepressiva, können nachweislich Stoffwechsel verlangsamen. Ich sag mal, emotionales Essen, keine Struktur im Essen, schlechter Schlaf, Heißhunger, Blutzuckerspiegelschwankungen und so weiter. Dass man dem erstmal nachgeht, dass man nachhaltig was aufbaut, eine Struktur aufbaut, neue Routinen, mit denen man, ich sag mal, eigentlich leben kann. Mhm. Eine Diät ist klassisch immer ein Verzicht auf Süßigkeiten, ganz viel Sport, vielleicht jetzt 10 Wochen, man verliert Gewicht und irgendwann hat man den Jojo-Effekt, was ja viele Menschen haben, was man vermeiden möchte.
Kannst du mal diesen Jojo-Effekt erklären? Ich höre es eben auch häufig, eine Person hat abgenommen, 8 Wochen später wieder das Gewicht drauf, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie kommt das zustande?
Zum einen, dass man nicht mehr die Bedingungen hält, wie zum Beispiel das Defizit. Durch die Ernährung wird nicht mehr eingehalten. Man gönnt sich zu viel und man sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich wieder ein Leben, Lebensqualität. Zudem Fettzellen leert man in einer Diät oder einer Gewichtsreduktion. Die gehen nicht kaputt, die sterben nicht ab. Man weiß, laut Studienlage, mindestens 10 Jahre bleiben die leeren Fettzellen bestehen. Und dementsprechend kann man die sehr schnell wieder füllen. Heißt, wenn du aus dem Kaloriendefizit wieder in einen Kalorienüberschuss kommst, wenn man keinen Sport mehr macht, wieder anders isst, sich was gönnt, Party, was weiß ich, kann man die sehr schnell wieder füllen und dann ist man dementsprechend wieder da, wo man angefangen hat. Das ist ein Kreislauf, was bei mir so gang und gäbe ist. Ja, ja. Sag mal, die meisten Klienten, die zu mir kommen, haben schon viel gediätet, hatten keinen Erfolg. So der Klassiker, so für die Sommerfigur jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Mitte Juli, alle wollen irgendwie, weiß ich, Malediven, Ibiza, machen radikale Sachen, keine Süßigkeiten mehr, auf einmal ganz viel Sport, ziehen sie 10 Wochen durch, Gewicht verliert, Gewicht sinkt, dann stagniert das Gewicht irgendwann mal und dann hat man meist immer diesen Rückläufer zur alten Form, alte Bedingungen wie vor der Diät und dann sieht man aus wie vor der Diät.
Genau, das frustriert.
Eindeutig,
und du hast es jedes Jahr wieder aufs Neue, ich habe es erst vor ein paar Tagen wieder gehört, ja, wir fahren nächste Woche im Urlaub, deswegen verzichte ich jetzt aufs Abendessen. Ist das sinnvoll?
Nein.
Habe ich mir gedacht. Wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr einsteigen in das Thema Ernährung, Verhaltensmuster, Bewegung. Wir sind ja sehr jetzt mit der Tür ins Haus gefallen. Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Mit wem spreche ich hier eigentlich? Jörg Dumke hatte ich schon gesagt. Was befähigt dich, über dieses Thema zu sprechen und auch Klienten zu beraten? Was hast du für einen Ernährungs-, Bewegungs-, Sport-Background? Diejenigen, die uns zugucken, sehen, dass du zumindest ein starkes Kreuz schon mal hast, breite Arme, das spricht ja schon mal für dich. Wenig Haare, das spricht für dich.
Ja, wenig Haare. Also ich mache eigentlich seit 27 Jahren Kraftsport. Früher war es schon Leistungssport, inklusive Wettkampfgeschichte im Bodybuilding. Jetzt nur noch Fitness, Anführungszeichen, also 3-mal Sport die Woche, Ganzkörperplan im Fitnessstudio, ein bisschen Cardio fürs Wohlbefinden. Ich sag mal langfristig athletischen Körper und voll gesund, ohne viel Verzicht. Und früher war dementsprechend ja leistungsorientiert, das Bestmögliche rausholen. Ich sag mal perfektionistische Ansätze, weil ich eigentlich ein eher geiziger Mensch bin, der mal alles am besten perfekt machen will, was nicht gibt. Und jetzt dementsprechend, ja.
Du warst norddeutscher Meister im Bodybuilding. Du sprichst vom Thema Verzicht, vom Thema Disziplin. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie damals so eine Ernährung oder eine Disziplin im Sport für dich ausgesehen hat?
Also damals war das so, ich war angestellt. Zum Beispiel, ja, morgens das erste ins Bad gegangen, Sporttasche gepackt, gearbeitet in der Firma als Angestellter. Da war schon der Gedanke, es muss möglichst perfekt auf der Arbeit laufen, alle Mahlzeiten reinhämmern quasi, dass ich leistungsfähig bin für nach der Arbeit.
Was für Mahlzeiten waren das? So, damit also du leistungsfähig bist?
Durchstrukturiert, also Protein, Fett, Kohlenhydrate waren immer getimed. Es gab nicht zufällig eigentlich. Ich habe 5-mal die Woche Sport gemacht. Es war ja immer so, dass man, wenn man besser werden will in dem Sport, muss man progressiv trainieren. Heißt, man muss dementsprechend immer stärker werden langfristig. Was dementsprechend irgendwann mal ein Widerspruch ist, ne? Man kann nicht immer stärker werden, so irgendwann eine Tonne bewegen. dementsprechend hat man sehr viel Verzicht. Man lässt keine Trainingseinheit mehr weg, egal welches Wetter. Wenn man zum Beispiel sonntags sagt, hey, Familientag, wir gehen zum Strand mit den Kindern. Bei mir, nee, erst Beintraining, das war halt wie Arbeit. Ich habe erst die Pflicht absolviert und dann vielleicht noch zum Strand. Und das halt viele Jahre gemacht, so bestimmt 20 Jahre, denke ich mal.
Ich frage in diese Richtung, weil jetzt sprichst du über dieses Thema Bewegung, Ernährung, Disziplin, Verzicht. Deswegen, du kannst auf etwaiges zurückblicken, schon in deiner Vergangenheit. Was norddeutscher Meister im Bodybuilding, was hat sich dann für dich verändert? Weil ich kenne Bodybuilder, die bekommen den Absprung nicht hin. Die wollen, wie du es schon sagtest, immer mehr, können auch gar nicht aufhören. Was ist bei dir vorgefallen, dass du gesagt hast, so, that's it, das war's, ich will jetzt gesünder werden?
Richtig. Das Ding ist, wenn man erstmal, ich sag mal, in so einem Leistungssport Blut leckt und man hat Erfolg in dem, was man tut, man möchte immer besser werden, immer besser werden. Im Sport ist es aber irgendwie Widerspruch, man wird irgendwann älter, der Körper baut quasi mal ab, ist einfach so. Und man wird mit gleicher Leistung, die man gibt, nicht mehr die gleichen Erfolge bringen. Also es ist einfach nicht mehr effizient. Dementsprechend kam dann auch später mal irgendwelche Verletzungen. Und dann war die Frage, wofür macht man das überhaupt noch? Ist es irgendwann ein Statussymbol? Ist es fürs eigene Ego, was ganz oft so ist? Deswegen bekommen viele den Absprung nicht, weil es ist irgendwie eine Selbstverwirklichung. Eigentlich ist es eine Scheinwelt bei vielen. Ich habe zum Beispiel früher angefangen mit 17, 18 Jahren, weil ich immer der Dünnste in der Schulzeit war. Ich war so 10. Klasse Schule oder 9., 10. Klasse ungefähr. Ich würde sagen 1,80 Meter mit 60, 65 Kilo. Also war eher so, Selbstwertgefühl war relativ schlecht. Habe ich angefangen, bei meinen Eltern zu Hause im Keller zu trainieren, dass ich kräftiger werde. Ich wollte nie irgendwie auf die Bodybuilding-Bühne. Ich wollte nie dicke Muskeln haben. Ich wollte eigentlich der Durchschnitt sein, wie alle anderen auch.
Ja.
Dann habe ich mich angemeldet mit 18 Jahren im Fitnessstudium. Hab dann auch schnell alles an Wissen aufgesogen, was man kriegen kann. Früher waren mir mehr Bücher, weniger Internet in der Zeit. So 99
war vielleicht auch besser so, ne?
Ja, genau.
Bisschen fundierter.
Genau. Hab doch dementsprechend Erfolg gehabt. Bin schnell von 65 Kilo Körpergewicht auf, ich glaube, so 90 Kilo recht schnell hochgeschossen.
Okay, da kurze Zwischenfrage, weil das versuchen ja viele, die diese Themen haben, die schlank sind, die Gewicht aufbauen möchten, die Muskeln aufbauen wollen. Wie bekommt man das hin? Das ist sicherlich auch eine Frage der Veranlagung, sicherlich, der körperlichen Veranlagung. Aber du warst mit 18 noch bei 65 Kilo. Wie kommt man auf 90 Kilo? Wie geht das?
Indem man alles optimiert. Heißt, man baut feste Mahlzeiten ein. Also man rechnet in der Theorie erstmal aus, wie viel Protein benötige ich, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett. Das isst man dann wirklich stumpf jeden Tag ab. Also nicht mehr intuitiv, du isst wirklich nach Plan.
Es geht ja nicht mehr ums Genießen, um den Genuss,
richtig,
sondern um das Muss.
Das ist Futter quasi, Futter für den Körper.
Eigentlich eine Schande, oder?
Ja, man stellt den Körper die Energie oder die Baustoffe bereit und das Training dementsprechend setzt den Trainingsreiz, muss quasi stärker werden, langfristig gesehen, und dann optimierst du einfach alles.
Und wie sehr passt denn das Thema Schnaps und Disco in diese Zeit rein?
Gar nicht.
Ist so, ne?
Da hatte ich auch sehr viel Verzicht, ja. Hatte ich kaum Partys. Und wenn ohne Alkohol, tatsächlich.
Ja. Ja, ist ein großer Killer, ne?
Alkohol? Ja, auf jeden Fall.
Einerseits ist ein was Gift, ne? Fett dazu,
ja.
Regeneration wird schwächer, Muskelaufbau reduziert sich.
Genau. Es gibt zum Beispiel mTOR-Signalfahrt, das heißt anaboles Umfeld durch Protein. Der Körper hat einen Kalorienüberschuss, also er ist für Wachstum getrimmt, für Hypertrophie, für Muskulatur, wenn der Trainingsreiz da ist. Und zum Beispiel Alkohol hemmt mTOR-Signalfahrt komplett, hemmt auch die Lipolyse, also die Fettverbrennung. Kannst du so vorstellen, trinkst heute vielleicht eine Flasche Wein oder zwei, dann sind für vielleicht 20 Stunden die Fettverbrennung trotz Kaloriendefizit erstmal gehemmt, nicht auf null, aber schon mal verschlechtert.
Ja.
Dementsprechend hat man weniger Erfolg und verzögert alles ein bisschen raus.
Und nach einem alkoholreichen Tag oder Abend ist der Folgetag ja auch nicht unbedingt produktiv.
Ja,
das Kraft stimmt. Ist weniger, Motivation ist weniger, also hast eigentlich zwei Tage, die rausfallen.
Ja.
Je nach Exzessivität in dem Konsum. Gut, 90 Kilo hast du irgendwann erreicht, nachdem du angefangen hattest zu trainieren nach einer Weile. Wie ging es dann weiter?
Ja, da kamen die ersten Phasen, Gewicht stieg nicht mehr, du wurdest nicht mehr stärker. Da war die Frage, woran liegt das? Durch weitergebildet, irgendwann Fitnesstrainerschein gemacht und so weiter, andere Leute kennengelernt, Netzwerken quasi mit anderen Sportlern, Wissen ausgetauscht und weiter optimiert. Und dann ging es dann langsam nach oben. Und dann mit, ich weiß gar nicht, so 2015 kamen die ersten Wettkämpfe, war auch Zufall. Also ich wollte nie mich irgendwo messen, aber ein guter Kollege sagte mal, wofür machst du das eigentlich alles? Nur für dich, für dein eigenes Ego? Mach doch mal mit, kannst du nicht verlieren. Selbst wenn du letzter wärst, ist doch nicht schlimm. Du hast ja nichts zu erwarten.
Ja.
Hab ich auch gemacht. Sei vorbereitet, also ohne Coach damals. Einfach teilgenommen, bisschen, da war schon Internet da, ein bisschen belesen und so. Ja. Habe ich mitgemacht. Das gibt zum Beispiel eine Newcomer-Meisterschaft. Newcomer heißt, die zum ersten Mal auf die Bühne gehen.
Okay.
Ich habe in der Klasse gestartet, ich glaube mit 15 Teilnehmern, habe die gewonnen. Und direkt danach war dann die Norddeutsche Meisterschaft meiner Gewichtsklasse. Das war dann irgendwie, also beim NRC ist der Verband. Das heißt dann irgendwie ab 90 Kilo aufwärts, Open End, habe ich mitgemacht und habe dann auch gleich den ersten Platz mitgemacht, ja.
Ja. Also hast doch ordentlich was erreicht, dann aber irgendwann für dich festgestellt.
Genau.
Es reicht.
Richtig.
Es reicht, ich möchte was verändern.
Ja.
Was denn und warum?
Genau. Da war dann eher das Thema, man kennt ja Longevity so ein bisschen, gesund altern.
Langlebigkeit, ne?
Genau, auf Deutsch, ja. Da war ich doch schon über 40, dann denkt man so eher, wo geht das hin? Will man so weiterleben? Will man auf Qualität oder Lebensqualität verzichten? Ist es noch gesund, irgendwann so schwer zu sein? Natürlich nicht. Und dann habe ich gedacht, änderst du halt alles? Ein bisschen perfektionistisch abtreten, was sehr schwierig war vom Kopf.
Ich wollte gerade sagen,
also geht das so einfach?
Ja.
Nein, nicht so einfach. Das braucht natürlich dementsprechend Zeit. Habe ich 2 Jahre gebraucht ungefähr.
Ja.
Damals war 5-mal die Woche Kraftsport plus Cardio. Fest, also immer fest. Also ich war krank. Und jetzt mache ich vielleicht 3-mal noch Kraftsport und abgespeckt Gerätetraining, wie die meisten Menschen.
Du fühlst dich jetzt gesünder?
Ja.
Es ist einfacher natürlich, dein Leben zu gestalten, weil du nicht mehr diese, ja, hast du noch feste Termine, dass du zum Sport gehst, das ist auch wichtig, aber nicht mehr dieses Exzessive.
Richtig.
Dann hast du diese Wandlung, deine körperliche Wandlung, deine Einstellungswandlung auch genutzt, um daraus, aus diesem Hobby, aus dieser Veränderung einen Beruf zu machen.
Genau.
Was machst du heutzutage?
Ich bin eigentlich klassisch Ernährungsberater, aber im Coaching-Bereich, also Ernährungsberater, klassisch, wie man es kennt früher. Du gehst zum Ernährungsberater, sagst, du möchtest abnehmen, er macht ein Anamnesegespräch vielleicht, erstellt dir einen Ernährungsplan für 4 Wochen und sagt, dann kommen sie bitte in 8 Wochen wieder oder 4 Wochen wieder. Sie essen dann mehr Vollkorn, mehr Gemüse, mehr Protein und dann guckt er, wie es funktioniert.
Das klappt.
Ja, das mache ich halt nicht. Bei mir ist halt ein Coaching, das heißt wirklich eine 1-zu-1-Betreuung, eine persönliche.
Ja.
Das mache ich deutschlandweit im ganzen Dachraum. In Form von Videokonferenzen, Telefon oder WhatsApp teilweise. Ich bin jeden Tag erreichbar bei bestimmten Fragen, wenn es wichtig ist. Wie zum Beispiel Einkaufslisten. Mhm. Wieso bin ich heute ein Kilo schwerer? Ich habe alles nach Plan gemacht. Also, dass man mir schon Sicherheit bekommt. Bin ich stehen geblieben?
Was du anbietest als Coach,
so, ja, genau.
Unterschied zum klassischen Ernährungsberater, was deine Benefits sind.
Genau, ich habe mich halt so spezialisiert, dass ich eine Nische habe, eigentlich nur noch Gewichtsreduktion. Ja. Meistens Menschen so ab 35 aufwärts, weil die dementsprechend größere Probleme haben als Jugendliche.
Warum?
Die haben meist schon Vorerkrankungen, teilweise versteckte Vorerkrankungen, die sie gar nicht kennen, weil der Hausarzt macht zwar Blutbilder teilweise, manchmal auch ein großes Blutbild, aber er sucht halt nicht explizit nach irgendwelchen Fehlern oder nach möglichen Fehlern, sondern er guckt einfach nur gesund, krank. Dann bist du halt meistens noch gesund, aber hast schon dementsprechend irgendwelche Einschränkungen.
Bist du denn hier in Deutschland oder im Dachraum, den du angesprochen hast, Deutschland, Österreich, Schweiz, richtig postiert oder wäre das in Amerika vielleicht einfacher? Gibt es hier so viel übergewichtige Menschen, die das brauchen?
Also man sagt, es gibt in Deutschland ca. 60% Übergewichtiger. Steigend auch, Tendenz steigend.
Das ist eine Menge, 60% übergewichtig. Natürlich ist das eine Definitionsfrage. Man sieht, wie definiert sich übergewichtig? Wer darf sich so bezeichnen?
Das ist eine schwierige
Frage. Oder muss sich so bezeichnen?
Das wurde irgendwo festgesetzt.
Bist du übergewichtig?
Ich würde sagen, nein. Also man könnte BMI-Messungen machen, die sind aber sehr ungenau,
finde ich. Das ist ja so das Klassische. Genau. Ich mache mal den BMI und habe dann 22 und bin nicht so firm da drin, aber bin übergewichtig laut BMI. Du hinterfragst aber den BMI, richtig?
Nein.
Du hinterfragst den nicht?
Nein. Ich lasse mir gerne Bilder zeigen, wenn es soweit ist. Ja. Und guck dann selber, Körperfettanteil kann man optisch gut einschätzen, also ich auf jeden Fall. Und dann kann ich schon meistens sehen, klassisch, wie hoch ist der Körperanteil und auch teilweise, wo ist die fettprozentuelle Verteilung. Ja. Zum Beispiel klassisch Bauch ist so Cortisolproblem. Sag mal Unterkörper Frauen meistens, so Östrogen und so, dass man schon ein bisschen gucken kann. Also es zählt auch nicht nur die Fettmenge am Körper, sondern auch und nicht das Gewicht, sondern die Verteilung so ein bisschen.
Wo kann sich Fett lagern, verteilen? Du hast Bauch?
Theoretisch überall, selbst im Gesicht, im Hals, ein bisschen natürlich nur, ne?
Ja, man sieht es ja bei Menschen, die aber immer mehr Sport machen, die sich körperlich verändern. Ja, das Gesicht verändert sich auch.
Tatsache, ja.
Und man kann, habe ich glaube ich mal gelernt, nicht gezielt Fett verlieren an Körperstellen.
Oder? Richtig, lokal geht nicht. Nein. Man kann quasi nur den Mangel herstellen und der Körper wird dann dementsprechend die Fettreserve als Energie verbrauchen, wird aber selber entscheiden, wo er es quasi erstmal verbrennt.
Ich frage jetzt mal für einen Freund, eigentlich schlanker Auftritt, hat aber um Bauch herum bisschen zu viel Fett. Was kann der junge Mann machen, damit das weniger wird?
Also die meisten Menschen denken jetzt, ein Bauchtraining wird dementsprechend lokal Fett verbrennen, aber ist nicht so. Ein Bauchtraining setzt quasi den Trainingsreiz der Bauchmuskulatur und im besten Fall hypertrophiert die Muskulatur im Bauch, also verdickt sich, aber es hat nichts mit der Fettschicht oder Wasserschicht über den Bauchmuskeln zu tun. Das klappt nicht. Man kann langfristig wirklich nur Kaloriendefizit herstellen und quasi warten, bis das Fett auch da verschwunden ist.
Nicht ein Prozess über Nacht.
Nein.
Ich mache jetzt mal Bauchtraining und gehe ein bisschen joggen, dann ist das auch schnell weg. Nein, ist ein Prozess. Und je länger sich dieses Fett da schon befindet, desto länger dauert es? Oder gibt es Abkürzungen?
Abkürzungen gibt es nicht. Also man kann in der Theorie, ich sag mal, das Defizit erhöhen. Bis zu einem gewissen Grad. Wenn man das zu sehr erhöht, dann sage ich mal, man sagt so schön, der Stoffwechsel schläft ein. Also irgendwann merkt der Körper, wenn Energiemangel zu groß ist, fährt er die Prozesse runter. Schilddrüsenwerte können zum Beispiel absenken, Testosteronwert sinken. Damit spart der Körper das ein. Die Alltagsaktivität unbewusst wird runtergefahren. Heißt, man setzt sich immer hin, man merkt das gar nicht. Man wird müder, einem wird kälter. Man schont sich mehr, um Kalorien einzusparen.
Also da wortwörtlich Energiemangel.
Richtig.
Was ist der, 2000 ist doch so eine durchschnittliche Zahl an Kalorienbedarf, ne? Für einer Frau in Deutschland?
Das kann man so nicht sagen.
Kann man auch so nicht sagen.
Nein,
hängt nicht. Von Gewicht
Faktoren. Und Körpergewicht, Alter, Stoffwechselprozesse, Beruf, ob sie Sport macht.
Okay, wenn jetzt herausgefunden wird, eine Frau, die Gewicht verlieren möchte, hat einen Grundbedarf von 2000. Wie viel dürfte sie maximal Energie zu sich nehmen? Wie viele Kalorien dürfte sie maximal haben am Tag? Um abzunehmen. Reicht das schon 1950 oder sollte es eher 1600 sein?
Also man strebt in der Regel immer ein Defizit von circa 300, 500 Kalorien pro Tag an. Von dem würde ich erstmal ansetzen, gucken, wie geht's der Klientin, hat sie doll Hunger, hat sie Blutzuckerschwankungen, hält sie es vor allem durch langfristig. Es macht keinen Sinn, ein Defizit zu groß zu wählen, dass es schnell geht, weil sie muss ja dementsprechend lange durchhalten. Je größer das Defizit, desto mehr Hunger, und desto größer auch die Gefahr, dass sie abbricht und dementsprechend nachts mal aufsteht und Kühlschrank plündert.
Gerade nachts oder abends Essen vorm Schlafengehen ist nicht förderlich, oder?
Sagt man so. Eigentlich kennen die Kalorien keine Uhrzeit. Also eigentlich kannst du Tageskalorien egal wann essen. Von der Theorie her.
Okay.
Aber wenn man zum Beispiel nachts schlafen geht und ich sag mal, wie viel Kohlenhydrate isst, vielleicht noch glykämischer Index recht hoch, also kurzkettige Kohlenhydrate, kann das sein, dass...
Was sind das zum Beispiel?
Zucker, sag ich mal. Zucker, Weizenmehl, Kekse, Chips, sowas.
Das Gute.
Ja, das Gute. Kann das sein, dass es nachts an der Blutzucker abfällt?
Ja.
Und wenn er abfällt, bekommt man teils wirklich Hunger. Dann kann man nachts wach werden, man geht auf Toilette und dann muss man noch was essen.
Und woher weiß ich, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe?
Ja, da gibt es auch wieder theoretische Werte.
Ja.
Am besten ist es so, dass man ja alles aufschreibt einmal, was man zugeführt hat, dann weiß man das. Also ich mache es ein bisschen anders. Wenn du zu mir kommen würdest jetzt, würde ich grob einschätzen, nach einem Anamnesegespräch, Körpergewicht, Beruf, Alltag, Sport, schätze ich mal grob hin. Mhm. Ich gebe dir 2 Wochen Essen, was du essen sollst, quasi als Beispiel Musterpläne im Baukastensystem. Und dann gucke ich halt, was die Waage macht, wie es dir geht, Befinden ist. Mhm. Und dann passe ich weiter an den Schritten.
Da brauchst du natürlich Disziplin, das auch zu machen. Ich meine, das kannst du nicht beeinflussen, aber du kannst es in Aussicht stellen.
Ja.
Ansonsten gibt es natürlich bekannte Apps, die Kalorien tracken. Die musst du aber auch pflegen und eintragen.
Ja.
Und wenn du zu Hause die Essen zubereitest, ist es ja auch alles machbar. Wenn du aber essen gehst oder auch bei Bekannten bist oder auf einem Buffet oder Schnitt, keine Ahnung. Wie kriegt man das so genau hin, dass man weiß, okay, ich habe jetzt ein Defizit oder in die andere Richtung, ich möchte aufbauen, ich muss noch was zu mir nehmen?
Es gibt erstmal immer Ausnahmen, ganz wichtig. Man kann, also man sollte nicht als, ich sag mal, normaler Mensch, wie wir beide jetzt, also nicht Leistungssportler, immer verzichten, immer nach Plan arbeiten, das geht nicht. Jeder hat mal gerade im Sommer jetzt vielleicht mal eine Grillfeier, Nachbar grillt, man geht essen, man ist eingeladen, dann muss man etwas improvisieren.
Ja.
Ich würde dementsprechend raten, wenn dein Ziel ist, Gewichtsreduktion, dass man vorher schon ein bisschen was isst, nicht mit super Hunger dahin geht.
Mhm.
Wenn man grillt, zum Beispiel Fleisch essen, wenn man Fleisch isst, ich sag mal mageres Fleisch, dass man Protein erstmal deckt. Protein macht meistens auch satt.
Mhm.
Hat eine längere Sättigung. Salate, Gemüse geht eigentlich immer in Regel. Und sowas wie Nudelsalat in Maßen essen zum Beispiel. Vielleicht eine Bratwurst essen, nicht 10 Bratwürste essen. Ein Bier mit Alkohol oder ein Cocktail, nicht 10. Ja. Nicht übertreiben einfach.
Also jetzt Getränke gerade angesprochen. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Ich nehme 300 Kalorien Essen zu mir oder 300 Kalorien an Getränken. Gibt es da einen Unterschied?
Also nein, Kalorien sind erstmal Kalorien, das ist gleich, aber es gibt einen Effekt. Wenn man zum Beispiel jetzt klassisch Obst isst, 300 Kalorien, also eine ganze Banane, einen ganzen Apfel mit Schale, da sind meist noch Ballaststoffe mit drin.
Mhm.
Der Körper wird den Fruchtzucker langsamer verstoffwechseln und Fruchtsaftgetränke, also ein O-Saft 100% zum Beispiel, geht sehr schnell ins Blut. Hat keine Ballaststoffe, hat einen hohen Insulinpeak daraus wieder. Wenn Insulin fällt, also Blutzucker fällt, hast du wieder Hunger, keine Sättigung und dann hast du die Spirale wieder. Also deswegen würde ich tatsächlich Getränke nie als Essen zählen. Also in der Diät oder Ernährungsumstellung immer wirklich, ich sag mal, Light-Getränke oder Wasser, Tee, Kaffee trinken und alles, was an Kalorien hat, als Energie wirklich fest essen.
Mhm.
Kauen ist wichtig für die Sättigung.
Kauen, stimmt. Da wurde mir auch mal geraten, kau mehr. Wir kauen nicht mehr. Ne? Die Lebensmittel sind so verarbeitet oder auch so flüssig, dass wir verlernen zu kauen. Was heißt, 30 Mal pro Bissen, glaube ich, kauen soll man.
Ja, ja.
Wer macht das schon? Außer Jörg Dumke.
Ich mach's auch nicht, aber man sollte viel kauen, ja. Weil die Verdauung beginnt ja quasi im Mund.
Ja. Und da komme ich zu meinem nächsten Thema. Ernährung, flüssige Ernährung. Ich habe häufig bei mir im Auto stehen, wenn ich von den Terminen zu den Terminen fahre, habe ich eine Y-Food-Flasche oder eine Trinkmahlzeit stehen. 400 Kalorien, 500 Kalorien, laut Werbung drauf, gute Nährwerte, Ballaststoffe, 30 Gramm Proteine. Wie stehst du zu solchen Trinkmahlzeiten?
Kann man machen, wenn man unterwegs ist. Außendienst, eine lange Autofahrt kann man es gerne machen. Ich würde es aber bei niemandem langfristig einplanen. Zum einen sind die Inhaltsstoffe nicht super gut. Die Fette sind meistens Sonnenblumenöl. Auch verarbeitet, Omega-6-haltig. Omega-6 im schlechten Verhältnis ist wieder entzündungsfördernd. Will man nicht haben, auf Dauer auf jeden Fall nicht. Und der Punkt wieder, man hat 500 Kalorien flüssig, machen meistens wenig satt. Kann sein, dass du von vielleicht 2 trinkst, hast 1000 Kalorien weg. Und wenn du es essen würdest, als komplette Mahlzeit mit Ballaststoffen zum Beispiel, in fester Form, wirst du länger satt sein.
Was sind Ballaststoffe?
Ja, wie man es hört, Ballast quasi, also das sind meistens Pflanzenteile eigentlich, sind sehr wichtig für die Darmgesundheit. Mhm. Ballaststoffe gibt es verschiedene, wasserlösliche Feste. Das ist eigentlich so Nährstoff für die Darmbakterien. Wir wissen so, Darmmikrobiom ist entscheidend für Immunsystem, auch für Fettstoffwechsel.
Man weiß heutzutage in Studien, da im Mikrobiom, ich glaube, man hat irgendwie 10% erforscht bis jetzt, also weniger als irgendwie das Altstofffass ungefähr, aber vergleichbar. Also sehr wenig, da ist extrem viel Forschung, aber man weiß schon, da Mikrobiom ist sehr wichtig. Man weiß zum Beispiel, du hast einen Infekt, bekommst irgendwie Antibiotikum, die Bakterien, auch die guten Darmbakterien sterben ab, hast oft Durchfall, dann musst du quasi wieder aufbauen. Das baut man zum Beispiel auch mit Ballaststoffen auch. Ja. Ballaststoffe haben den riesen Vorteil, sie machen lange satt und halten auch den Blutzuckerspiegel recht stabil.
Hast du da ein paar konkrete Lebensmittel für uns, die ballaststoffhaltig reich sind?
Haferflocken zum Beispiel, klassisch.
Kenne ich.
Äpfel, Karotten, alles an Gemüse auf jeden Fall. Vollkornprodukte.
Gut, und da möchte ich jetzt mal mit dir wieder zum großen Bogen kommen. Du sagtest, 60% laut Studien der Deutschen sind übergewichtig. Ich möchte jetzt einmal mit dir über die Gründe sprechen und warum das auch immer mehr wird.
Das hat immer mehrere Gründe. Zum einen hat man, also man weiß, vor 60 Jahren zum Beispiel war die deutsche Bevölkerung durchaus fettfreier. Das hängt damit zusammen, erstmal gab es mehr körperliche Arbeit. Heute haben wir sehr viel Homeoffice, sitzende Tätigkeiten, Büro, körperlich haben wir kaum noch was, in viele Maschinen.
Müssen ja auch nicht mehr so viel arbeiten.
Das auch noch. Dann gibt es auf jeden Fall mehr industrielle verarbeitete Lebensmittel. Es ist sehr leicht gemacht.
Der Zugang zu diesen, ne?
Genau, Supermarkt ist sehr voll.
Ja.
Man hat, oder man nimmt sich weniger Zeit fürs bewusste Essen. Man isst zwischendurch. Oder?
Ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich alle.
Ich achte nur auf mich. Und ja.
Genau.
Wenn man immer alleine ist, dann hat man permanent eine Beschallung. Handy, Laptop, Fernsehen, Radio, whatever.
Genau. Ja. Ich habe zum Beispiel viele Unternehmer und Selbstständige und Führungspositionen, Führungskräfte, die essen während der Arbeitszeit. Mhm. Also die machen eigentlich Pause, aber essen ihre Pause durch am Rechner, telefonieren währenddessen, machen irgendwelche Sachen, also kein bewusstes Essen mehr, weil die Zeit ist zu kostbar wahrscheinlich.
Also warum ist das schädlich? Also für die Psyche sicherlich. Man kann nicht abschalten, nicht runterkommen. Ist das schon die Erklärung? Stress? Also,
Multitasking ist eigentlich immer schlecht. In allen
weil du nicht abschaltest.
Du schaltest Essen nicht ab, wäre eine Möglichkeit. Du wirst auch meist nicht satt, weil du nicht bewusst isst einfach. Du isst währenddessen und teilweise vergisst man, was man gegessen hat.
Oh, schon aufgegessen.
So man ungefähr, nimmt ja. Man snackt dann auch mehr. Ja, eine Dose Ölche, Nüsse nebenbei und so weiter.
Du hast recht. Ich werde schneller satt, wenn ich mich aufs Essen konzentriere. Ja. Wenn ich mich auf die Serie konzentriere und nebenbei esse, merke ich es nicht. So kann ich mehr essen.
Ja.
Stimmt.
Genau.
Das kenne ich auf dem Laufband. Bin abgelenkt oder telefoniere nebenbei. Ich weiß, das soll ich nicht. Aber ich telefoniere nebenbei. 20 Minuten easy. Wenn ich 20 Minuten laufen müsste auf dem Laufband, ohne Ablenkung, Horror.
Also ich empfehle tatsächlich meinen Klienten, beim Laufband schon zu telefonieren.
Ich, oder? Damit sie länger können.
Genau. Ja, also viele bei mir haben ein Walking Pad zum Beispiel. Weiß nicht, kennst du das? Ist ein Laufband in klein. Kann man zu Hause hinstellen.
Dann unterm Schreibtisch spazieren. Beispielsweise.
Genau. Ja. Ich habe viele, die haben, weiß nicht, Online-Meetings in der Firma, also vom Homeoffice, also geschäftlich, dann arbeiten sie. Die Leute sehen dann nur das Gesicht oder hören nur die Stimme und die gehen teilweise wirklich eine Stunde spazieren, werden Geschäftsmeeting und sammeln ihre Schritte. Denn meist die Leute, die Homeoffice haben, haben keine Schritte.
Genau. Und das Thema vielleicht. Dann, ich schaffe es nicht, nochmal rauszugehen. Ich schaffe es nicht, spazieren zu gehen.
Ja.
Doch, schaffst du.
Genau.
Kauf dir so eine Laufmatte, kostet nicht viel, ist klein, fällt keinem auf, mach es.
Genau. Nächster Punkt, Gewichtszunahme. Es werden viele Medikamente verschrieben, mehr als früher. Antidepressiva zum Beispiel. Antidepressiva können, je nach Produkt oder mehrere, Stoffwechselprozesse verlangsamen, also reduzieren, mehr Hunger verursachen. Dadurch isst du wieder mehr, einen anderen Schlaf und so weiter. Noch ein Punkt, beim Mann zum Beispiel, Testosteronwerte werden auch seit den letzten, 50, 60 Jahren
geringer.
Um 50% fallen die tatsächlich ab. Das gibt zum Beispiel im Labor, wenn du zum Arzt gehst, sagst du, möchtest mal deinen Testosteronwert messen, dann misst der Arzt mal Gesamttesteron, sagt erstmal nicht viel aus, aber auch das fällt schon ab. Da kann man zum Beispiel vom Labor immer Referenzwerte sehen, zum Beispiel, 2 bis 10. Das ist heutzutage. Und früher bei deinem Opa oder meinem Opa war es dann, 10 bis 20 als Beispiel.
Und warum? Testosteron wird ja auch immer gleich mit Männlichkeit in Verbindung gebracht.
Richtig.
Warum ist das so?
Auch wieder Antidepressiva, Medikamenteneinnahme. Gewichtszunahme, Übergewicht, denn Körperfett, gerade beim Mann, ist ein endokrines System. Also je mehr Körperfett, desto mehr weibliche Hormone hast du, also Estradiol, Östrogen. Das drückt quasi den Testosteronspiegel, den freien Testosteronwert. Und Körperfett heißt auch automatisch im Umkehrschluss wieder mehr Entzündungsprozesse im Körper. Das sind immer so Kreisläufe eigentlich.
Ein sehr komplexes Feld.
Das ist sehr komplex, ja.
Gibt es da, wenn man sich im Internet, im besagten Internet dazu informiert. Gerade Social Media ist natürlich schwierig, weil da jeder eine Meinung hat und die auch kundtut mit Reels, mit Bildern, mit Infografiken, mit KI und so weiter. Wem darf man da Glauben schenken und wem nicht? Und wenn du sagst, mir natürlich, woher wissen wir, dass du es weißt? Weil es gibt ja so unterschiedliche Ansichten zu den unterschiedlichsten Themen. Wie kann man sich da auf irgendetwas verlassen?
Ah, das ist schwierig. Also man kann schon Lehrgänge machen, also Zertifikate.
Weil du hast ja auch provokante Postings teilweise, ja, mit wirklich Diskussionen, die darunter entfacht werden, mit unterschiedlichsten kontroversen Meinungen. Und alle haben das Gefühl, sie haben recht. Ich meine, das ist ein gesellschaftliches Thema. Aber es gibt ja so viel Wissen und so viel vor allem Halbwissen. Mhm. Warum weißt du das, Jörg?
Ich würde sagen, weitergebildet einfach, ne?
Ja.
Muss halt viel lesen, weiterbilden, Lehrgänge machen, also machst Weiterbildung dementsprechend und vor allem auf dem aktuellen Stand bleiben. Ja. Ich sag mal, die Studienlage verändert sich ja auch. Mhm. Die ist ja nicht gefixt oder so, sondern Forschung geht halt immer weiter.
Genau, und die Ernährung, der Zugang zur Ernährung verändert sich ja auch.
Auch.
Früher hattest du deinen Garten. Und von diesem hast du dich ernährt.
Richtig.
Wer hat heute noch einen Garten mit Lebensmitteln? Man fährt in den Supermarkt, der jederzeit zugänglich ist, und du hast Zugang zu tausenden Produkten aus der ganzen Welt maximal verarbeitet. Und wir haben Zertifikate auf diesen Produkten, wo wir nicht wissen, wo die herkommen. Da steht Bio drauf, da nicht. Wir haben ja gar keine Ahnung mehr, was wir da eigentlich zu uns nehmen und kaufen. Früher war das doch noch anders. War das besser? Was würdest du sagen?
Also Faustregel ist immer, würde ich sagen, ist so möglichst unverarbeitet wie möglich. Also einfach wirklich, was am Baum wächst, ist ein Tier, das irgendwo vielleicht im Umkreis regional geschlachtet wurde, ist Milchprodukte, ist Eier zum Beispiel, sehr hochwertig, Gemüse allerlei. Und je, ich sag mal, mehr Inhaltsstoffe ein Produkt hat, zum Beispiel jetzt, was gibt es jetzt, irgendwelche Fertigprodukte, Pizza zum Beispiel.
Ja. Die schnelle TK-Pizza.
Desto schlechter wird es meistens auch. Da sind wenig Nährstoffe drin, Kaloriendichte ist sehr hoch. Mhm. Und wenn zum Beispiel Fette drin sind, meistens Transfette, Omega-6-Fette zum Beispiel.
Mhm. Wie stehst du zum Thema, also du erzählst ja auch, Fleisch ist super. Unverarbeitet vor allem. Dann gibt es ja auch viele Menschen, die kein Fleisch essen, aus Überzeugung, aus Gründen, aus wie auch immer. Wie stehst du zu dem Thema? Wie berätst du auch deine Klientinnen und Klienten zum Thema Fleischverzicht? Also ich bin Vegetarier oder sogar Veganer oder Pesketarier oder Flexitarier oder wie es alles heißt.
Also vegetarisch ist eigentlich kein Problem, kann man locker decken, Proteinbehalt, Bedarf meine ich, ja. Proteinbedarf. Das ist kein Problem. Vegan wird es ein bisschen schwieriger, es geht auch, aber es ist halt schwieriger.
Rätst du denn deinen Klienten, Mensch, isst mal Fleisch, das hilft?
Nein, das mache ich nicht. Also wenn sie vegan zu mir kommen, ich bin auch ernährungsbar vegan tatsächlich mit Weiterbildung,
okay,
lebe aber selber nicht vegan.
Ja.
Aber guck halt, wenn sie zu mir kommen, dass man alle Mängel quasi abstellt.
Ja.
Zink, Selen zum Beispiel, B12 wissen die meisten. Mhm. Proteinbedarf muss gedeckt werden durch pflanzliche Proteine, dass man alles auffrischt, aufwertet, dann geht es auch. Ist aber schwieriger, muss man sagen, ist mehr Umfang. Mehr.
Um auf besagte Energie auch zu kommen. Und wahrscheinlich noch mehr Disziplin auch.
Ja.
Und das soll jetzt auch mal unser nächstes Thema werden. Wie wichtig ist denn Disziplin in Sachen, entweder du willst Gewicht abbauen, wie es deine Profession ist, die du anbietest, oder Gewicht aufbauen? Wie wichtig ist da Disziplin in Sachen Bewegung oder und Ernährung?
Also zu Beginn ist man meist erstmal motiviert. Das ist der Startschuss. Motivation ist da, man hat ein Ziel vor Augen.
Ja.
Dann irgendwann ist die Motivation ein bisschen weniger, dann muss dann die Disziplin setzen, also die Umsetzung. Ja. Also ich arbeite quasi immer alles heraus für meine Klienten, mache das immer wirklich so Salamitaktik, so scheibchenweise, so einfach wie möglich, dass sie vom Ist-Zustand wegkommen, ich sag mal 80% nach Vorgabe. Heißt zum Beispiel erstmal vielleicht, wenn man sportlich nicht aktiv ist, nur spazieren gehen. Ganz bisschen. Dann wird das dementsprechend angepasst und ein bisschen weiter, dass man nicht überfordert wird. Beim Essen das Gleiche, dass man erstmal von der normalen Ernährung, die man erstmal pflegt, nach und nach wegkommt.
Genau, ich komme von 4.500 Kalorien am Tag.
Zum Beispiel.
Dann wäre jetzt die Hälfte nicht machbar wahrscheinlich.
Nein, das geht nicht.
Und ich habe mich nie bewegt. Okay, dann geh mal ins Gym und geh aufs Laufband. Auch schwierig.
Ja, das wird nichts. Die meisten Menschen denken einfach zu perfektionistisch. Wie schon gesagt, die wollen immer Hauruck-Aktion. Es muss gleich perfekt sein, gar kein Naschen mehr. Ja. Gleich mega Hunger haben, gleich ganz viel Sport von gar keinem Sport. Ja. Und dann halten sie halt nicht durch.
Dann lass uns doch mal so ein Fallbeispiel skizzieren. Bei dir eine Person zwischen 35 und 55, die übergewichtig ist oder denkt zumindest oder nicht zufrieden ist mit dem Körper und abnehmen möchte. Wie würde das aussehen? Die nimmt Kontakt zu dir auf erstmal. Mensch, Jörg, ich habe deine Videos gesehen, ich habe den Podcast gehört, ich habe dich kennengelernt. Wie geht's jetzt weiter? Was kann ich tun?
Die schreiben mich eigentlich an, klassisch, meistens Social Media oder Weiterempfehlungen direkte.
Dann führen wir erstmal ein Beratungsgespräch. Das ist unverbindlich. Ich lerne die Menschen erstmal kennen. Mhm. Wie ist die Chemie? Was machen sie? Was haben sie versucht? Wo sind die Probleme?
Ja.
Sich dann dafür entscheiden für eine Zusammenarbeit. Dann gibt es quasi ein Anamnesegespräch. Das ist, ich sag mal, Interviewform. Dauert in der Regel eine halbe Stunde bis Stunde per Telefon oder Videokonferenz. Habe ich so ungefähr 30, 40 Fragen. Und dann erzählen sie quasi, was sie gemacht haben, ob in der Familie Vorerkrankungen sind, was sie für Symptome haben, ob sie im Arzt waren, ob es schon Blutbilder gibt, alte. Mhm. Dann werte ich die aus und nach dem Anamnesegespräch, eine Auswertung, werde ich dann schon empfehlen, welche Blutwerte relevant sind. Ich schicke den entweder zum Hausarzt, mache ein großes Blutbild plus die Extrawerte, die sie selber zahlen, oder tatsächlich selber nach Kiel, Partnerkooperation habe ich da, ins Labor, und die bestimmen dann selber die Blutwerte. Teils ist es beim Hausarzt so, dass er nicht alles messen möchte, weil die haben ja auch so, sag mal, Quartalsbudget und wollen nicht alles ausreizen. Da muss man ein bisschen überreden, je nach Arzt. Und dann kann man auch sonst direkt ins Labor gehen. So, dann habe ich die Blutergebnisse vom Labor direkt bekommen. Bekomme ich online zugeschickt normalerweise. Erstelle daraufhin einen Ernährungsplan zusammen mit meinem Klienten. Heißt, wenn du jetzt sagen solltest, ich muss unbedingt Nudeln essen, unbedingt Hackfleisch, baue ich das mit ein.
Ja.
Aber ich baue es so ein, dass wir die Kalorien treffen, die ich vorgebe, dass wir Proteingehalt, Kohlenhydrate und Fett treffen, inklusive Ballaststoffe und ein paar andere Sachen noch. Das bekommst du als Hausaufgabe für 14 Tage. Und einen kleinen Sportplan. Sportplan je nach Ziel. Willst du jetzt athletisch aussehen, Muskeln aufbauen, musst du irgendwo Kraftsport mit rein, logisch. Willst du einfach nur gesünder werden, fitter werden, Fett abnehmen, brauchst du keinen Kraftsport unbedingt. Könntest du zum Beispiel schwimmen, zu Hause was machen, so Bodyweight-Übungen im Wohnzimmer, spazieren gehen, machen ganz viel bei mir. Also eigentlich Alltagsbewegungen, die eigentlich jeder absolvieren kann.
Geht Abnehmen nur im Einklang mit Bewegung?
Nein. Man hat quasi zwei Säulen. Einmal hast du die Energiezufuhr, die Ernährung, und einmal den Kalorienverbrauch, die aktive Bewegung. Wenn man jetzt gar keinen Sport machen möchte, habe ich teilweise auch, die sagen, passt mir nicht, ich habe Knieschmerzen, ich will nicht, ich habe keine Zeit, dann kann man alles über die Ernährung steuern. Aber es ist halt schwieriger, da muss da mehr Disziplin erfolgen. Ja. Ich würde immer raten, beides zu machen. Man muss kein Leistungssportler bei mir sein, aber spazieren gehen, Fahrrad fahren, gerade jetzt im Sommer zum Beispiel, oder zu Hause eine Routine machen, zweimal die Woche, eine halbe Stunde maximal, da hast du mehr Kalorienverbrauch und kannst dementsprechend, ich sag mal, ein bisschen schludriger essen. Das verzeiht also ein bisschen was.
Ist Golf eigentlich Sport? Ich frage wieder für einen Freund.
Also ich habe eine Klientin, die spielt Golf und die spielt, glaube ich, 4 Stunden Golf oder so. Also ich selber spiele kein Golf.
Ja,
du brauchst. Die rennt ja wirklich viele Schritte. Also deswegen die Schrittesammlung, würde ich sagen, ist Sport. Der Abschlag vielleicht ist nicht unbedingt.
Doch. Hey, glaubst du? Logo. Ich, wie gesagt, ich weiß das von einem Freund. Man schlägt, wenn man 4 Stunden unterwegs ist, 100 Mal aktiv den Ball im Schnitt. Machst Probeschwünge, hast 300 Drehungen, wärmst dich vorher auf, hast nochmal 200 Drehungen, drehst dich halt 5 Mal aktiv um die eigene Achse mit Schwung und so weiter.
Ja.
Das ist Muskelbewegung. Okay. Läufst 10 Kilometer bis 4 Stunden an der frischen Luft. Also wenn das kein Sport ist, Jörg.
Ja, okay. Ich hatte schon die Frage, Angeln. Angeln auch Angelsport. Also, da war die schon Diskussion. Ganz oft typisch E-Bike fahren. Ist die Frage, wie fährt man mit dem E-Bike? Hat man volle Unterstützung? Streckt man sich noch an? Wie weit fährt man? Ich hatte schon Haushaltssachen wie Staubsaugen. Ist das Sport? Das ist schwierig. Motorrad fand ich letztens erst die Frage. Ich sag mal, wenn du Nürnberg-Ring fährst mit 200 km/h um die Kurven, dann ist es sehr anstrengend. Ja. Wenn du jetzt aber Landstraße 100 fährst mit einer Harley, Landschaft ist schön, weiß ich nicht, ob das Sport ist.
Aber ist auch ein Thema, ne? Warum wird die Bevölkerung möglicherweise kranker, mehr Gewicht? Rasenmähen macht der Roboter. Staubsaugen macht der Roboter. Fahrradfahren macht der Motor. Alles so Kleinigkeiten, aber die summieren sich eben zu etwas Großem. Und ich denke da so an mein Leben und das könnte einiges erklären. Ja. Ist E-Bike-Fahren Sport? Kommt doch an, welche Motorstufe, ne?
Ja, kommt drauf an.
Boost hält ja nicht so lange, wurde mir gesagt. Okay, also wir haben verstanden, im Idealfall verbindest du die Ernährungsanpassung mit Bewegung, definitiv. Dann möchte ich einmal von dir erklärt bekommen, Jörg, das Ding hier, kann mir alles sagen, neuerdings. Ich habe einen regelmäßigen Ansprechpartner in der Hosentasche, der mir alles erklärt. Was kannst du besser als eine KI? Warum braucht es dich, warum braucht es Menschen wie dich noch heutzutage?
Also der wichtigste Punkt, denke ich mal, Empathie.
Also ein Coach. Weißt du, wie freundlich die zu mir ist? Die verzeiht mir alles.
Ja, ist halt nicht menschlich. Also
ich weiß.
Ich sag mal, Ernährungspläne erstellen kann man damit.
Ja.
Natürlich hätte eine KI keinen Erfahrungswert. Sie wird die Durchschnittswerte von den gesammelten Daten rausgeben. Zum Teil stimmen die auch, einige stimmen nicht, habe ich schon ausprobiert. Also ich kenne das auch mit KI.
Ja, klar.
Aber du hast halt diesen persönlichen Kontakt nicht.
Nee.
Sag mal, dir geht's schlecht. Ich habe teilweise Scheidungen im Coaching gehabt, Schicksalsschläge, alles Mögliche. weiß was ich. Dann sprechen die mich an, ihnen geht schlecht, dann erkläre ich ihnen, dass es zusammenhängt mit Essen, was man da besser machen kann. Macht man eine Diätpause, man hat Empathie, man hört sich die Geschichten an. Das ist immer Persönlichkeit dabei. Also nicht nur Pläne wirklich stumpf, sondern auch, du hast halt Kontakt mit den Menschen per Telefon regelmäßig.
Und das ist es, glaube ich, auch, was uns langfristig und jetzt auch oder auch langfristig von der KI absetzen wird, ist das Persönliche. Man möchte mit einer Person interagieren und nicht mit einer trainierten Maschine, was die KI mittlerweile, oder was die KI einfach ist. Auch eine Maschine kann empathisch sein, kann Emotionen ausdrücken, aber sie hat ja keine. Und mit einem Menschen, wie dir in dem Fall, hat man einen menschlichen Sparringspartner im Austausch. Dann lass uns doch bitte nochmal über typische Ernährungsmythen, Fehler sprechen. Mit was wärst du am häufigsten so konfrontiert in deiner Arbeit? Ich hatte schon gesagt, bei Instagram bist du ja auch sehr provokant teilweise unterwegs. Mit welchen können wir hier mal so ein bisschen aufräumen? Was gibt es so, was ganz viele Menschen einfach falsch machen? Ich sehe hier den Tee zum Beispiel drin, aber mit Kaffee zum Beispiel. Kaffee hieß früher, ja, du trinkst 2 Liter Kaffee, aber das ist eigentlich kein Trinken zum Beispiel. Was gibt es da, über das wir mal sprechen können?
Hieß es früher, ja. Bei Kaffee natürlich Koffein enthält. Früher wurde es nicht als Flüssigkeit angerechnet, heute wieder.
Ja, es ist doch auch eine Flüssigkeit, oder?
Ja, man sagte früher, Koffein entzieht den Körper Wasser, also dehydriert. Jetzt ist es nicht mehr so.
Jetzt ist es nicht mehr so.
Ja, ich würde auch, also die meisten meiner Klienten trinken Kaffee, ich auch. Ja. Ich sag mal, die Menge macht das Gift. Ich habe jetzt gerade eine Klientin im Coaching, die ist, ich glaube, eine Buchhaltung, also Homeoffice quasi, also viel im Büro, trinkt aber vor ihrer ersten Mahlzeit schon, ich glaube, 3 Kaffee und den ganzen Tag 2-3 Kann. Hat das Problem, sie schläft viel. Also sie hat auch keine Auswirkung. Wenn sie jetzt abends Kaffee trinken würde, kann sie schlafen gehen.
Okay.
Das Koffein merkt sie nicht mehr, also adaptiert quasi. Ist aber je nach Schlafdauer morgens nie fit. Ist immer abgeschlagen. Heißt einfach, Koffein greift im Cortisol-Rhythmus mit ein. Cortisol macht morgens wach, wenn es richtig ist. Abends macht Melatonin wieder müde und du hast einen Kreislauf. Den Rhythmus störst du quasi, je nach Menge wieder und nach Körpertyp. Wenn man das dauerhaft macht, dann weiß der Körper nicht mehr, halt, wie er funktionieren soll.
Ja.
Du bist eigentlich immer müde. Dazu kommt das Cortisol teilweise, also Koffein triggert Cortisol, Stresshormone mit, also erhöht die. Und du Cortisol hast, Cortisol kann zum Beispiel bei nüchternen Magen sogar aus der Leber Blutzucker mobilisieren, heißt für Fluchtattacken. Blutzucker nüchtern heißt, wieder Insulin wird ausgeschieden, drückt dann wieder Blutzucker, macht Hunger, trotz nüchternem Magen quasi noch. Also heißt, du stehst morgens auf, isst nichts, kein Frühstück. Katastrophe, gerade bei Frauen. Trinken dann Kaffee mit Koffein. Blutzucker steigt, Insulin drückt das wieder und du hast Hunger. Du hast einen Kreislauf. Dann können sich zum Beispiel Schilddrüsenwerte nach unten senken wieder und so weiter. Also die meisten merken das gar nicht. Man denkt eigentlich immer nur schwarz oder weiß, Kaffee, ja, Koffein, aber hat halt einen Eingriff, wenn man zu viel, wenn man übertreibt, sagen wir mal so. Ein bisschen ist nicht schlimm, aber zu viel ist halt nicht gut.
Ich habe mal gelernt, erstmal ein Glas Wasser nach dem Aufstehen.
Richtig.
Warum ist das wichtig?
Weil du nachts eigentlich immer Wasser verlierst.
Warum? Mensch.
Man schwitzt nachts. Alle sagen immer, ich schwitze nachts nicht, aber doch, jeder Mensch schwitzt nachts.
Ja.
Und morgens eigentlich geht es darum, erstmal wieder hydrieren.
Ja.
Man sagt so grob, einen halben Liter teilweise sogar trinken.
Ich informiere mich auch über diese Themen, ne? Thema Selbstoptimierung, was kann man besser machen? Jeder weiß, was er besser machen kann. Weniger Schnaps, weniger Naschen, mehr Bewegung, mehr Gesundes. Das weiß jeder. So, ob man es tut oder nicht, ist eine andere Sache. Dann gibt es Reels angezeigt, Videos angezeigt, Grafiken angezeigt und war ich mal in der Bubble drin, Thema eine Prise Salz morgens ins Wasser. Habe ich eine Zeit lang gemacht, hat beschissen geschmeckt, aber es sollte ja gut sein. Dann 3 Wochen später sehe ich ein Reel von einem Ernährungsberater, der sagt, das Dümmste, was du machen kannst, weil wir eh schon alles zu versalzt haben, nochmal Salz in dein Wasser zu packen. Und das erklärt, finde ich, so ein bisschen diesen Widerspruch online. Du hast dieses Lager und du hast dieses Lager und man weiß nicht, was richtig ist.
Das kommt halt darauf an, wer Salz zuführt. Sag mal, wenn du jetzt industriell verarbeitete Lebensmittel isst, wie eine Fertigpizza, eine Salami zum Beispiel, das ist alles schon gesalzen. Dann hast du meistens schon sehr viel Salz durch die Ernährung drin.
Ja.
Wenn man jetzt bei mir isst zum Beispiel, dann isst man überwiegend natürlich nicht hochverarbeitet, also gesunde Lebensmittel, dann muss man selber salzen tatsächlich. Dann muss man Salzbedarf, Salz ist essentiell, der Körper kann Salz nicht herstellen, er braucht Salz. Ist nichts Böses. Mythos wieder, Salz bindet Wasser, ja, bedingt, aber wenn man jetzt konsequent jeden Tag, ich sag mal, einen ähnlichen Salzkonsum zuführt, scheidet der Körper auch wieder Salz und Wasser aus. Das ist ein Kreislauf. Der Körper will immer Homöostase haben, Gleichgewicht. Und wenn du das störst, sag mal, heute gar kein Salz, morgen 10 Gramm Salz und schwankst, dann wird der Körper speichern, Will man natürlich nicht.
Nee. Dann gibt es ein Thema, da scheiden sich auch die Geister. Und da kannst du den Arzt fragen und dann die Heilpraktikerin und dann da das Reel angucken und den Ernährungsberater. Das ist das Thema Vitamin D3-Zufuhr. Wie viel auf einmal? wann, in Verbindung mit gewissen Fetten. Was würdest du raten, wenn ein Klient zu dir kommt, Mensch, Jörg, ich habe Vitamin-D-Mangel, wie sollte ich das zu mir nehmen? Was würdest du sagen?
Also erstmal stelle ich den Mangel meistens fest, schriftlich im Labor.
Der ist ja wahrscheinlich...
Also die meisten häufig, kommen zu mir, sagen, sie haben keinen Mangel in gar nichts.
Nein, aber Vitamin-D ist ja eigentlich so, in Deutschland ist das so der häufigste Mangel. Ja. Einfach, wir haben...
Ja, ist, ja, zu, ist, so, ja. Ist so, ja.
Also wir gehen davon aus, der Vitamin-D-Mangel, den hast du auch nochmal festgestellt, ja. Der ist da. Wie jetzt supplementieren?
Also normalerweise in Kapselform oder in Tropfenform. Je nach, ich sag mal... Messwert von Vitamin D3. Man muss verstehen, Vitamin D3 ist ein Speicherhormon, es wird gespeichert. Stell dir vor, wie eine Regentonne. Die Regentonne ist leer, da hast du Mangel. Und du musst quasi über die Ernährung oder Sonnenlicht, was wir meistens ja nicht schaffen, man müsste bei gutem Wetter, Hochsommer draußen und halbnackt rumlaufen, machen die wenigsten. Also zuführen, bis die Tonne quasi voll ist. Du verbrauchst aber noch D3. Also musst du so viel zuführen, dass der Verbrauch gedeckelt ist. Also musst du mehr zuführen, als du eigentlich benötigst. Du willst ja den Füllstand hochhalten. Und man sagt in Deutschland, jetzt DGE, gibt es ja Empfehlungen mit irgendwie 1000 Einheiten pro Tag. Das ist so, ich sag mal, in der Theorie bei den meisten Menschen einfach nur der Erhalt. Das heißt, du füllst den Bedarf aber nicht auf. Man müsste, ich darf es jetzt nicht empfehlen, ich bin kein Arzt, muss ich sagen, man müsste eigentlich aus ärztlicher Aufsicht den erstmal erfüllen, also hochfahren. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt 10.000 Einheiten täglich, eine gewisse Zeit lang. Dann machst du eine zweite Blutabnahme, dann misst du den Wert, den aktuellen. Und wenn der gut ist, dann reduzierst du es wieder auf zum Beispiel 2.000 oder 1.000 Einheiten täglich, um zu erhalten. Wird meist aber nicht bei Ärzten so gemacht, muss man sagen, nur bei guten Ärzten.
Und warum brauche ich eigentlich diesen Vitamin D? Warum brauche ich Vitamin D3? Warum brauche ich das?
Stoffwechselprozess, Immunsystem klassisch zum Beispiel.
Ja, natürlich auch von meinem Vater, der sicherlich auch zuhören wird jetzt. Und wir haben häufig das Thema, wie viel Vitamin D und wann und mit was. Häufig höre ich, da müssen Fette dazu. Sonst bringt das gar nichts.
Ist fettlöslich, ja. Aber teils ist es auch schon so, dass die Kapseln fettgelöst sind.
Gibt es auch mittlerweile.
Gibt es auch schon, ja.
Aber mein Vater sagt, wenn ich erkältet bin, hast du ein Vitamin D genommen? Ich sage, nee, ja, guck mal. Hängt das damit zusammen? Immunsystem wird schwächer, weil zu wenig Vitamin D3, was würdest du sagen?
Mit einem Faktor, ja.
Sicherlich.
Ne? Selbst Ballaststoffe teilweise. Zu wenig Ballaststoff, Immunsystem fällt meistens runter.
Also
langfristig, ne?
Ernährung, Zufuhr, Supplementierung, ein unfassbar komplexes Thema. Ja. Deswegen wichtig, jemanden zu kennen, der ein gewisses Know-how natürlich mit sich bringt. Deswegen schön, dass wir uns kennen. Schön, dass wir jede Woche miteinander frühstücken dürfen und ich sehe, was auf deinem Teller ist. Das beruhigt mich häufig, weil da ist auch mal ein Croissant bei oder ein Würstchen bei. Aber es inspiriert schon, wenn ich sehe, was du da hast und was ein anderer da liegen hat. Ich möchte nochmal mit dir abschließend über Menschen sprechen. Ich habe gerade gesagt, eigentlich wissen wir das. Eigentlich weiß ich, was eine Scheißernährung ist. Eigentlich weiß ich, was gut wäre jetzt für mich. Eigentlich weiß ich, dass ich zu wenig oder zu viel Gewicht habe. Und wir denken jetzt mal an eine Person, die von sich weiß, ich wiege deutlich zu viel. Die Person guckt sich dein Profil an, deine Story an, aber weiß auch, ich müsste dem eigentlich mal schreiben, ich müsste eigentlich mal was tun, aber tut's nicht. Was sind da für Gründe? Das siehst du ja auch, wenn du deine Stories dir anschaust. Wer sich das anguckt regelmäßig, warum glaubst du, machen die nicht den nächsten Schritt?
Also zum einen ist es Scham. Ich habe auch viele Klienten, die sagen tatsächlich, ich möchte nicht erwähnt werden irgendwo, bitte Diskretion.
Absolut also, nachvollziehbar.
Es wäre Scham, wenn sie zu mir kommen, eigentlich ist es eine positive Sache. Sie haben ein Bewusstsein dafür, dass sie was verändern müssen, aber sie möchten es nicht, also verstehe ich auf jeden Fall.
Ja.
Dann einmal, dass sie selbst denken, sie können es nicht umsetzen, Selbstzweifel viel.
Weil schon viel einfach versucht und immer gescheitert.
Aber man braucht halt ein System. Einfach irgendwas ändern klappt halt nicht. Und wenn man das selber macht, also ich sag mal ohne Expertise, wird es nicht funktionieren. Da gibt es bei Google Fettreduktion, Diät ein, findest, weiß nicht, wahrscheinlich eine Million Einträge.
Ja.
Und viel wird dann wirklich widersprüchlich sein und nicht funktionieren.
Ja.
Das ist ein Lerneffekt. Wenn wir ins Coaching kommen, dann musst du quasi, also musst in Anführungszeichen, nur abarbeiten. Es wird angepasst, du musst halt nicht mehr denken. Du hast keinen Selbstzweifel mehr.
Ja.
Das wird dir ein bisschen abgenommen.
Ja.
Aber ich glaube, die erste Hürde ist wirklich, schaffe ich das wirklich? Als würde man sich Blöße geben.
Und, das wissen sicherlich, eine Veränderung wird eintreten.
Ja.
Ich muss was verändern. Ich muss meinen Lebensstil verändern.
Richtig.
Und ich möchte eine Veränderung an meinem Körper, aber ich möchte mein Leben nicht verändern. Und das wird schwierig, oder?
Das wird schwierig. Deshalb auch ein Beratungsgespräch oder Anamnesegespräch, da sage ich immer gleich, wir können alles rausarbeiten, aber ganz wichtig ist, du musst dich von dem Ist-Zustand, wie du gelebt hast, die letzten Wochen, Monate verabschieden. Wir müssen langfristig nach vorne schauen, das heißt Veränderung. Denn wenn man zu mehr Körper in Übergewicht, hat man meist schon Diäten probiert, es hat nicht funktioniert.
Ja.
Sonst kommen die nicht zu mir. Muss man klar reflektieren. Und dann muss man auch sagen, es gibt Gründe dafür und die müssen wir auflösen. Die Blockaden, also quasi neue Strukturen, neue Routinen. Das heißt nicht, man darf nie wieder naschen, aber man muss quasi eine richtige Struktur, also mit Erfolg quasi einbauen.
Und das Ziel, wenn es erreicht ist, abschließender Hinweis auf deinen Instagram-Kanal, weil du hast da ganz häufig vorher, nachher. Das ist natürlich Motivation und Inspiration pur. Und was ich so raushöre, man kann alles schaffen, wenn man es möchte, wenn die nötige Disziplin da ist, wenn man bereit ist, auf etwas zu verzichten, sich zu bewegen und beispielsweise mit dir regelmäßig Kontakt zu haben, um einfach so einen Sparringspartner zu haben.
Ja.
Gut, dann habe ich heute einiges gelernt. Für mich, jetzt haben wir 11.23 Uhr, bald steht Mittag an. Jörg, was würdest du mir empfehlen? Was sollte ich gleich zu Mittag essen?
Klassisch Proteinquelle mit rein. Zum Beispiel Ei, Milchprodukt wie zum Beispiel Käse, Mozzarella am Salat, Geflügel, kann auch Tofu sein, können Linsen sein, also pflanzliche Proteine. Dazu immer Gemüse eigentlich. Mhm. Und dann eine Kohlenhydratbeilage. Je nachdem, ein bisschen Körpertyp bedingt. Ich würde zum Beispiel Kartoffeln wählen. Jetzt nicht die fettigen Pommes aus der Fritteuse.
Wollte ich gerade sagen, Pommes, das ist gut.
Vielleicht ein bisschen Reis, Süßkartoffel, sowas. Aber dass man immer alle drei, ich sag mal, drei Säulen erfüllt. Protein, Gemüse, Ballaststoffe, Verdauung und ein paar Kohlenhydrate.
Ich habe bei mir in der Ernährung festgestellt, dass ich neuerdings dummerweise häufig Coke Zero trinke. Mhm. Habe früher am Wochenende mal Cola getrunken. Mittlerweile denke ich, ja, keine Kalorien, so eine Coke Zero. Schmeckt ein bisschen spannender als Wasser. Was sagst du zu diesen Produkten? Zero-Produkte?
Also, für mich ist quasi so ein Light-Getränk ein Tool, ein Werkzeug.
Ja.
Hast du das Ziel, du willst Gewicht verlieren, also Fett verbrennen, würde ich sagen, kann man gut einbauen.
Ja.
Weil es ist süß, es hat keine Kalorien.
Ja.
Es ist nicht super gesund, die Süßstoffe.
Ja.
Es kann nachweislich die Darmbakterien, Darmflora verändern ins Negative. Es ist nicht krebserregend, wie man sagt, übrigens nicht in geringen Mengen. Aber es ist besser als Zuckergetränke. Ein Riesenproblem zum Beispiel ist auch, warum Menschen übergewichtig sind, letzten 50 Jahre, dass da kam diese
Softdrinks.
Softdrinks, genau. Yes. Wir können sagen, Softdrinks raus, gezuckert und man
nimmt
schnell die Kalorien auf.
Ja.
Und auch da wieder Blutzuckerspiegelschwankungen, erzeugt wieder Hunger.
Ja.
Und das kann man in der Diät oder in der Ernährungsbestimmung auch immer weglassen. Dann lieber Zero-Getränke.
Gut, das beruhigt mich und ich freue mich gleich. Ach Mist, wir wollen jetzt zum Sport, ne? Ich glaube, ich habe das Janik zugesagt, dass wir jetzt, wo fahren wir jetzt ins Loop? Mhm. Was ist das?
Ein kleines familiäres Fitnessstudio.
Gut, da freue ich mich auf eine Einheit mit dir. Ich habe ja verstanden, du machst nur in Anführungszeichen Ganzkörpertraining. Das ist ja nicht so wild dann. Janik macht ja ein bisschen mehr. Ich schließe mich dann mich dir an und dann können wir mal gucken, ob wir noch was gemeinsam zum Mittag essen. Ich habe gelernt, wir nehmen eine schöne Proteinquelle, ein bisschen Gemüse dazu und eine kleine kalorienhaltige Beilage. Keine Pommes, sondern ein bisschen Süßkartoffel. Schön. Jörg, vielen Dank. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Einmal anstoßen. Prost. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Kennst du Dieter Lange, den Speaker? Ich würde vielleicht den auswählen.
Bitte, erzähl mal, ich war vor einem Jahr bei Dieter Lange zu einem dreitägigen Seminar. Unheimlich unsympathisch, der Kerl. Aber super.
Ich finde ihn gut.
Ja, ich finde ihn auch gut.
Inspirierend, sagen wir so.
Ja, ich höre ihm auch super gerne zu, finde ihn aber maximal unsympathisch. Ich glaube, das Bild, er wirkt so, wenn man bei ihm nennt, er wirkt so unnahbar. Und alles, was er sagt, stimmt.
Richtig.
Er lässt keine andere Meinung zu.
Richtig.
Ich filter mir das heraus, was ich richtig geil an ihm finde.
Das mache ich genauso.
Und da sind so viele tolle Sachen bei. Hast du ad hoc was dir einfällt von ihm?
Oh, das ist das ganze Mindset von ihm, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ganz unternehmerische Blockaden, Ängste, Komfortzone. Er hat halt bedingte Perspektiven aufs ganze Leben, finde ich. Genauso wie Reichtum hat nichts mit Geld zu tun zum Beispiel.
Kann er sagen, weil er reich ist.
Ja,
aber
genau.
Ich weiß. Ich weiß, was du meinst.
Viele Punkte. Ich höre ihm gerne zu. Er wirkt
ich auch.
Vielleicht ein bisschen
ich
überheblich, auch. Aber ich glaube, das macht ihn auch aus.
Man hört ihm gerne zu. Ich habe ein Buch auch von ihm, das nach dem Seminar kam. Da steht genau das drin, was im Seminar war. Aber das kann man immer mal wieder lesen. Und es geht, ich war da primär zum Thema Glück finden.
Mhm.
Permanentes Glück, sagt er, gibt's nicht. Glück findest du in der Stille, schalt mal ab, lass mal den ganzen Scheiß weg, geh mal raus, alleine,
ohne Handy. Du musst das Leben so nehmen, wie es kommt, typisch Dieter Lange.
Folge dem Fluss des Lebens,
genau,
geht mal up and down. Man zieht sich das raus, was für einen wichtig
Richtig.
Ist. Ja, kann ich gut verstehen, mit dem mal eine Tasse Tee zu trinken. Ich saß mit ihm zumindest am selben Tisch, also wir haben nicht Tee getrunken, aber was anderes und das war sehr inspirierend. Ich drücke dir die Daumen, dass du es mal schaffst. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Das war Tores Tea Time Tour mit Jörg Lange, wollte ich gerade sagen.
Jörg Lange.
Mit Jörg Dumke. Vielen Dank, Jörg.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.